Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und um 6.25 Uhr wollen wir noch einmal genauer hinschauen, was gerade im Krieg in der Ukraine passiert. Gemeinsam mit Florian Kellermann, der das alles von Warschau aus für uns beobachtet. Florian Kellermann, die Ukraine hat ja gestern Erfolge vermeldet bei ihrer Gegenoffensive, die in den vergangenen Tagen gestartet ist. Aber es scheint auch erste bestätigte erhebliche Verluste für die Ukraine zu geben, richtig?
Ja, richtig. Zunächst mal die Erfolge. Die Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar hat gesagt, 90 Quadratkilometer seien befreit worden, 7 Ortschaften. Und es wird da auch schon klar, in welche Richtung die Ukraine zumindest im Moment vorstößt. Das ist vor allem Richtung Süden, zum Asowschen Meer hin. Dort an sehr vielen Stellen der von Westen nach Osten verlaufenden Frontlinie in den Gebieten Saporizhia und Donetsk. Zumindest so weit nach Süden, denke ich, bis die Linie an der Küste entlang in die Reichweite gelangt von den Mehrfachraketenwerfern, HIMARS vor allem. Das wären dann so 80 Kilometer. Und dort geht es eben im Moment noch, sieht es noch so aus, als würde die Ukraine in drei Richtungen hier vorstoßen, sowohl auf Melitopol als auch auf Berdjansk und auf Mariupol. Klar ist aber auch, dass die Ukraine noch nicht zu den Hauptverteidigungslinien vorgedrungen ist, der russischen Armee, wenn die sagt, sie zieht sich jetzt zurück auf bessere Positionen, auf besser gesicherte Positionen, dann ist das erstmal nicht abwegig, obwohl man schon sieht, dass sie das auch nicht gerne tut. Sie hat auch einen Gegenstoß versucht beim Ort Makarivka, der nicht gelungen ist. Ja, wie Sie sagen, es gibt auch weitere Berichte über erste größere Verluste der Ukraine bei diesen Bemühungen bei der Stadt Orichiv im Gebiet Saporizhia. Seien 6 von 9 Schützenpanzer Bradley verloren worden bei einem Vorstoß. Und das berichten mehrere westliche Medien, vor allem US-amerikanische Medien, unisono. Das scheint also dann tatsächlich doch zu stimmen. The Economist spricht sogar von einer erheblichen Zahl Getöteter und Verwundeter auf ukrainischer Seite. Das gibt's aber nur aus dieser einen Quelle, da wäre ich also vorsichtig. Also insgesamt, die Ukraine rückt vor, noch nicht bis auf die Verteidigungslinien, die Hauptverteidigungslinien der Russen, allerdings unter Verlusten.
Dann lassen wir uns noch kurz auf die russische Seite schauen. Gestern war ja ein russischer Nationalfeiertag, der sogenannte Tag Russlands, eine Art Unabhängigkeitstag, eng verbunden mit der Auflösung der Sowjetunion. Welche Signale gingen von diesen Feierlichkeiten aus?
Ja, der russische Präsident Wladimir Putin hat in seiner Rede wieder große Worte benutzt, Patriotismus, die Größe und der Ruhm des Vaterlands, das alles seien wichtig an diesem Tag. Aber was er eben nicht gesagt hat, ist eigentlich wichtiger. Er hat das, was im Krieg passiert, wiederum fast nicht erwähnt. Oder wenn er es erwähnt hat, dann Watte gepackt. Er hat gesagt, das sei keine einfache Zeit. Das war noch die deutlichste Formulierung von ihm. Er hat keine weitere Mobilmachung verkündet. Und auch das Konzert, das dann auf dem Roten Platz stattgefunden hat, 2 Stunden lang, hat Wohlfühlatmosphäre verbreitet, hauptsächlich der Krieg hat kaum eine Rolle gespielt, auch wenn ab und zu Uniformierte mit dabei waren bei diesen Gesangseinlagen, Gesangsgruppen, die da aufgetreten sind. Aufnahmen am Rand der Veranstaltung zeigen dann aber doch die enorme Anspannung, die es da in der russischen Führung gibt. Man sieht auf den Bildern, auch erstaunlich, dass sie überhaupt weitergegeben, veröffentlicht worden sind, wie sich Putin von Verteidigungsminister Shoigu fernhält, wie er ihm nicht die Hand gibt, sich fast angewidert wegdreht und wie er dann offensichtlich auch schon nach einem Glas Sekt mit einem anderen Glas Sekt in der Hand sehr angeregt spricht über angebliche ukrainische Kriegsverbrechen. Man sieht man schon, nach außen hin wird Ruhe demonstriert, alles unter Kontrolle. Das ist eine Spezialoperation, kein Krieg, aber nach innen herrscht in Russland große Anspannung.
Florian Kellermann, dann lassen Sie uns noch ganz kurz schauen auf die Lage rund um den Karowka-Staudamm am Fluss Dnepr, der ja vor einer Woche gebrochen ist. Was ist bekannt über die linke Seite dieses Flusses, die unter russischer Kontrolle steht? Wie ist die Lage dort eine Woche nach dieser Katastrophe?
Dort wissen wir wenig, aber es werden eben immer mehr erschreckende Details bekannt. Offiziell seien ja 7000 Menschen von dort evakuiert worden, sagt Russland. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, denn freiwillige Helfer in der Ukraine, die wiederum Kontakt haben zu freiwilligen Helfern dort, sprechen davon, dass die Menschen dort noch immer auf den Dächern sitzen, um sich zu retten vor den Fluten, dass die Soldaten nur zuschauen, die russischen Soldaten, während die freiwilligen Helfer versuchen, mit Booten Wasser und Nahrung zu den Menschen zu bringen. Sie werden daran teilweise gehindert und teilweise wird auch sogar Schmiergeld dafür verlangt von den russischen Soldaten.
Aktuelle Informationen zur Lage in der Ukraine. Florian Kellermann, vielen Dank.